my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind
Jasmin Nöbel
und Miro Ruff. Im ersten Beitrag geht es um das sichere Surfen im weltweiten Netz. Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit den Protesten gegen Baden-Württembergs größten geplanten Windpark. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Urbach-Rems-Murr-Kreis. Eine Diebstahlsicherung für Holz hat Landwirtschaftsminister Alexander Bonde in dieser Woche in Urbach vorgestellt. Dazu werden GPS-Sender auf Holzlagerplätzen platziert. Die Sender sollen einen Alarm auslösen, wenn das Holz heimlich verladen wird. Mit dieser Diebstahlsicherung konnte im Nachbarland Hessen bereits ein Holzdieb geschnappt werden, sagte der Minister. Mit der Diebstahlsicherung will das Landwirtschaftsministerium in Stuttgart gegen Holzdiebe im Wald vorgehen. Denn die gibt es immer häufiger. Holz sei ein beliebter nachwachsender Rohstoff und mittlerweile auch bei Dieben heiß begehrt, sagte Bonde. Jede gestohlene LKW-Ladung Holz führt zu einem wirtschaftlichen Verlust von durchschnittlich 1.200 Euro. Mit der Diebstahlsicherung werden außerdem die Verbraucher vor Hehlerware geschützt, sagte der Minister bei einem Besuch auf einem Holzlagerplatz in der Nähe von Urbach im Rems-Murr-Kreis.
Remstal. In 5 Jahren wird es im Remstal eine interkommunale Gartenschau geben. Für das Projekt haben sich mittlerweile alle Gemeinderäte der teilnehmenden Kommunen ausgesprochen. Mitte März wollen die Remstal-Kommunen eine gemeinsame verbindliche Erklärung unterzeichnen. Die Gartenschau hat das Motto Stadt, Land, Rems und wird sich über 80 Kilometer ausdehnen. Sie wird keine Zäune und Kassenhäuschen haben. Der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer ist der Sprecher des Gartenschau-Präsidiums.
Stuttgart. Die Genmais-Entscheidung des EU-Ministerrats ist in der grün-roten Landesregierung in Stuttgart auf Enttäuschung gestoßen. Wie Landwirtschaftsminister Bonde mitteilte, habe sich die Bundesregierung mit ihrer Enthaltung im EU-Ministerrat gegen die Verbraucher und gegen die Landwirte gestellt. Bonde zeigte sich, so wörtlich, tief enttäuscht. Ohne mit der Wimper zu zucken, habe Merkel den bäuerlichen Mittelstand der Gier multinationaler Konzerne geopfert.
Stuttgart. Die Landesregierung hat den Schadstoffausstoß ihrer Fahrzeugflotte gesenkt. Dies teilte Verkehrsminister Winfried Herrmann nun in Stuttgart mit. Der Fuhrpark der Landesregierung hatte im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 137 Gramm pro Kilometer. Vor 2 Jahren waren das noch 11 Gramm mehr. Angestrebt wird nur noch 130 Gramm auszustoßen, und zwar schon in nächster Zukunft. EU-weit gelte dieser Flottengrenzwert erst ab 2015. Auch landesweit soll CO2 eingespart werden. In 6 Jahren sollen 200.000 Elektrofahrzeuge auf den Straßen fahren. Um das zu erreichen, müsse die Landesregierung selbst Vorbild sein, sagte Herrmann weiter. Deshalb werde die Landesflotte schrittweise elektrisiert.
Rottenburg-Stuttgart. In Baden-Württemberg ist die Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge unzureichend geregelt. Es gebe eine Reihe von Versorgungslücken, bemängelte die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Diözese werde daher ihre Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge verstärken. Der Diözesenrat habe insgesamt 7 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe bereitgestellt. Einer der Schwerpunkte werde dabei die gezielte Unterstützung traumatisierter Flüchtlinge sein.
Stuttgart. Die Gewerkschaft IG Metall wächst. Ende 2013 zählte sie im Land Baden-Württemberg fast 425.000 Mitglieder. Das sind fast 3.000 Mitglieder mehr als im Jahr zuvor. Damit sei der Mitgliederbestand wieder über das Niveau des Wirtschaftskrisenjahres 2009 gestiegen, teilte die Gewerkschaft mit.
Schwäbisch Hall. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall ist unter die Top 5 der besten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte gewählt worden. Dies teilte das Haller Unternehmen in dieser Woche mit. Die Platzierung sei das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung des Great Place to Work Instituts. Schwäbisch Hall belegte dabei Platz 4 in der Kategorie bis 1.000 IT-Mitarbeiter. Insgesamt haben 132 Unternehmen aus ganz Deutschland an dem Wettbewerb teilgenommen.
Heilbronn. Die Heilbronner Jugendtreffs haben eine neue Homepage. Sie lautet jufa-hn.de. Dort präsentieren sich alle 18 städtischen Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien. Es gibt dort Links zu allen Jugendhäusern und auch zu den Ganztagesangeboten an den Heilbronner Schulen.
Dieses Jahr war der 11. Februar dem Safer Internet Day gewidmet. Doch reicht ein Tag aus, um deutlich zu machen, wie viele Gefahren es im World Wide Web gibt? Illegale Downloads, Pornografie oder Gewalt? Im Internet gibt es für Kinder und Jugendliche kaum eine Chance, diesen Gefahren zu entkommen. Zu schnell gelangen sie über Suchmaschinen auf unseriöse Seiten und geben persönliche Daten frei. Was das für Folgen mit sich bringt, bedenken weder Kinder noch Eltern. In den Social Media werden Streitereien plötzlich öffentlich. Ohne zu überlegen, ist man von den Emotionen gelenkt und lädt Dateien hoch, die dem einen oder anderen zum Verhängnis werden. Schon beginnt das Cybermobbing, in dem Beleidigungen und negative Kommentare ein Like erhalten können. Aber es gibt auch Hilfe. Auf clicksafe.de gibt es eine Anleitung für Eltern, wie ihre Kinder sicher im Internet surfen können. Dietmar Winter ist Jugendreferent des Landkreises Schwäbisch Hall und war am Safer Internet Day in der Stadtbibliothek mit einem Infotisch vertreten. Für Focus Südwest erklärt er im Interview mit Jasmin Nöbel, wie auch Schulen für mehr Sicherheit im Umgang mit dem Internet sorgen können.
Was kann man sich unter Safer Internet Day vorstellen?
Das ist ein wiederkehrender Tag im Februar und das ein weltweiter Tag ist, wo man sich mal Gedanken machen sollte über das Internet. Ja, wie bewegt man sich drin rum? Und das Ziel auch einfach dieses Tages ist es, die User zu sensibilisieren. Seid vorsichtig, was ihr postet, was ihr veröffentlicht, denn es lauern doch sehr vielfältige Gefahren.
Mehr Sicherheit im Internet, wie soll das gehen?
Gut, da kann man ja zum einen eher die Möglichkeit, dass man halt darauf achtet, was man veröffentlicht. Ja. Dass man, oder aber, dass man den Fokus auf sichere Suchmaschinen etc. legt.
Was können Eltern tun, um ihre Kinder sicher im Internet surfen lassen zu können?
Das Wichtigste wäre zuerst einmal, dass sich die Eltern für das Internet interessieren, auch für die Dinge, die Bereiche, in denen sich ihre Kinder bewegen, und sich vielleicht mal gemeinsam mit ihren Kindern an den Rechner setzen und mal schauen und sich erklären lassen, wo sie überall drin sind. Und dann gibt es zum Beispiel von ClickSafe die Möglichkeit, sein Sicherheitsprofil sehr stark zu erhöhen. Und das wäre ich mal das Erste, was zu machen wäre.
ClickSafe ist eine Internetseite und in der kann man was sichern?
Bei clicksafe.de gibt es ein Handbuch, wie ich meine Sicherheitseinstellungen sehr weit nach oben setze. Und man muss sich zum Beispiel bei Facebook die so vorstellen, dass wenn man sich bei Facebook anmeldet, zuerst mal alles offen ist. Bei Facebook muss man den Gaul mehr oder weniger von hinten aufzäumen. Sprich, ich muss meinem offenen Profil Geschirr anlegen, um das Pferd und in dem Fall mein Profil auch sicher durchs World Wide Web zu schleusen. Und da kann man wirklich dank dieser Anleitung auf ClickSafe peu à peu seinen Sicherheitsstandard nach oben heben.
Haben Sie selber erlebt, dass Ihre Kinder wirklich zu viel preisgeben? Oder was heißt zu viel?
Ja, was heißt zu viel? Also mein Sohn, unser Sohn, der hat sich so weitgehend sicher im Netz bewegt und auch verhalten. Ob natürlich, und das wissen wir natürlich auch, man als Kind, als Jugendlicher immer das macht, was der Erwachsene möchte, sicherlich nicht. Ja. Denn gerade diese Möglichkeiten, die Facebook bietet oder diese ganzen sozialen Netzwerke bieten, nämlich Menschen, Jugendliche kennenzulernen, auch ganz unproblematisch kennenzulernen, ja, bietet natürlich viele Möglichkeiten und ist auch für diese ganz interessant.
Sie bieten auch Workshops an. Wie sieht sowas aus?
Wir bieten Workshops an Schulen an zu dem Thema soziale Netzwerke und da gehe ich rein in die Schulklassen und ja, frage erstmal ab, was ist der Wissensstand technisch? Sind die Jugendlichen wirklich up-to-date, können die uns nichts vormachen, da sind die eher noch Schritte voraus. Nur wenn es dann in den Bereich Persönlichkeitsrechte, Sicherheit etc. reingeht, dann merkt man doch schon, dass da einige Lücken existieren. Genau diese Lücken wollen wir schließen. Ich sage auch immer, ich möchte euch Anregungen und Impulse geben, ja, auf gewisse Dinge zu achten. Ob ihr die umsetzt, wie ihr mit denen handhabt und sagt, okay, gut, finde ich auch, bleibt im Prinzip euch überlassen. Aber es sind doch sehr häufig Stolperstricke, die gelegt worden sind, hauptsächlich auch wiederum von Erwachsenen, mit dem Ziel, Leute zum Stolpern, zum Fallen zu bringen. Und genau das ist das, was ich nicht möchte. Ich möchte den Jugendlichen zeigen und ihren Blick darauf lenken. Achtet mal auch, was auf dem Boden gespannt ist. Und nicht alles, was sich gut und toll präsentiert und vielleicht auch noch umsonst da ist, ist wirklich auch problemlos zu genießen.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sicherheit, also mehr Sicherheit im Internet notwendig ist?
Ich merke es zum Beispiel immer in den Schulklassen. Da frage ich auch immer ab, Leute, wisst ihr jemand, der der Abmahnungen von irgendwelchen Anwaltsbüros bekommen hat, sei es jetzt bei Download von Musik oder bei Kinofilmen, was Jugendliche ja sehr gerne konsumieren und genießen. Und da hat man in jeder Schulklasse immer 2 bis 3 Schüler, Schülerinnen drin, die berichten, dass entweder sie oder im familiären Umfeld oder bekannte Freunde davon betroffen waren. Und dann sage ich immer, jetzt überlegt mal, wir sind hier vielleicht gerade 25, 30. Ja, und davon haben allein 3 schon Erfahrungen gemacht, beziehungsweise denen sind Erfahrungen bekannt, dann kann man nicht sagen, das sind so wenige, sondern das kann ganz schnell euch auch betreffen. Und genau da die Sensibilität zu wecken und sie ja auch darauf hinzulenken, achtet darauf, ja. Dann guckt lieber mal, wenn ihr Musik genießen wollt, meldet euch bei irgendeiner Online-Plattform an, wo ihr dann die Musik auch gegen Bezahlung auf alle Fälle anhören könnt und genießen könnt. Aber zu meinen, ich kann mich da so frei bedienen, haut nicht hin.
Dieser Saver International Day ist auch in weiteren Ländern vertreten oder ist es nur in Deutschland?
Nee, der ist weltweit. Dieser Tag wo man, ja, so auch wie das World Wide Web weltumgreifend umspannend ist, möchte man auch in allen Ländern dieser Erde auf, an diesem Tag darauf hinweisen, Leute, achtet auf dieses, was das Internet euch bietet. Achtet darauf, euch sicher zu bewegen und achtet auch auf Persönlichkeitsrechte, die jeder von uns hat und die auch jeder gern für sich selbst in Anspruch nimmt. Gefahren bestehen, also ich sage immer, wo es auch darum geht, bei Elternabenden, wie lange darf denn eigentlich mein Kind ins Internet gehen dürfen? Ich immer sage, also gibt es ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Im Prinzip ein Hinweis ist es, wenn es langsam den Kontakt nach außen abbricht, ja, und sich im extremen Fall verleugnen lässt am Telefon, das und andere Gründe vorschiebt, warum man nicht raus kann, ja, wo dann so dieser Suchtfaktor auch eine Rolle spielt. Ja. Und ganz bedenklich ist dann, wenn es, ja, wenn man vielleicht mal dann Strafen ausgesprochen hat, wenn es dann zu einer Aggressivität kommt. Weil da sind einfach die Parallelen bei einem richtig Suchtabhängigen. Ist es das Gleiche, wenn man ihn dem Stoff entzieht, dann wird er auch aggressiv und hat natürlich den inneren Drang, jetzt an sein Objekt der Begierde ranzukommen. Ja, da steigt dann auch bei denen die Aggressivität. Das ist dann bei Jugendlichen dann, wenn es in die Richtung geht, Suchtabhängigkeit, und man ihnen dann Laptop etc., Internetzugang wegnimmt, dann ja, ist es bedenklich. Obwohl natürlich auch heute man sich darüber im Klaren sein muss, ich brauche keinen Rechner mehr, ich brauche keinen Laptop mehr, ich habe ein Smartphone. Und über Smartphone mache ich das Gleiche, wie ich mit dem Rechner mache.
Das ist eigentlich noch gefährlicher.
Ja, weil man auch zum einen auch gar nicht mehr eine Kontrolle ausüben kann. Deshalb finde ich auch Kontrolle nur bedingt richtig. Wichtig wäre eher eine frühzeitige Sensibilisierung und eine Heranführung an die ganze Materie. Denn auch da zählt der alte Spruch, alles, was Hänschen nicht lernt, dann tanzt immer mehr. Ja. Also wenn ich was nicht in der Kindheit lege und auch vermitteln, was mir wichtig ist, aber das setzt wiederum voraus, dass ich mich mit der Materie beschäftige, oder zumindest ein bisschen Bescheid weiß, das kann ich auch in späteren Jahren nicht mehr vermitteln, weil irgendwann ist der Zug abgefahren. Ja. Also irgendwann habe ich auch als Eltern nicht mehr den Zugriff zu meinem Kind, wie ich es vielleicht in jungen Jahren noch habe. Habe ich ihn schon da darauf hinarbeite oder zumindest wo Dinge, ja, gerade mobile Sachen genutzt werden und dem vermitteln, was mir wichtig ist, dann denke ich da schon, dass das eine oder andere hängen bleibt.
Immer weist Nordosten Baden-Württembergs bei der Gewinnung von regenerativen Energien durch Wind viele weiße Flecken auf. Die Landesregierung möchte das ändern, gerade in Hohenlohe. Denn die eignet sich laut Windatlas für einen großflächigen Ausbau der Windenergie besonders gut. Aber in Hohenlohe mag man die Windkrafträder überhaupt nicht. So wird derzeit ein neues Kapitel in der Auseinandersetzung zwischen anwohnenden Bürgern und Windkraftbetreibern in der Gemeinde Langenburg geschrieben. Dort will die ENBW im Brüchlinger Wald Baden-Württembergs größten Windpark mit inzwischen auf eine Anzahl von 18 reduzierte, etwa 200 Meter hohe Windräder errichten. Im Jahr sollen etwa 5 Gigawatt bei 2500 Volllaststunden produziert werden. Das Projekt war bei der Bürgerversammlung im November letzten Jahres bereits stark umstritten. In der nachfolgenden Gemeinderatssitzung wurde es durch Windpark-Skeptiker nochmals in der Bürgerfragestunde kritisch thematisiert. Nun haben einige Bürger einen Rechtsanwalt beauftragt, der sich auf Klagen gegen Windparks spezialisiert hat. Der aus Bartenstein stammende und inzwischen am Ammersee lebende Armin Brauns. Das folgende Interview von Ralf Snoraba mit Langenburgs Bürgermeister Wolfgang Klass für Fokus Südwest wurde einen Tag zuvor aufgezeichnet.
Herr Klass, Sie haben da einiges an Ärger am Hals jetzt in Langenburg, und zwar hinsichtlich eines Windparks, der im Brüchlinger Wald zusammen mit der EnBW geplant ist. Was hat es denn da in letzter Zeit alles an Unmutsäußerungen gegeben?
Die Vorbehalte und Bedenken der Bürgerschaft sind natürlich berechtigt, wenn man sieht, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also jetzt momentan, in der Planung ist, nämlich dort 18 Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe bis zu 200 Meter aufzustellen. Das ist natürlich sehr viel für Langenburg mit einer relativ kleinen Gemarkungsfläche. So einen industriellen Windpark eben in einem Waldgebiet zu planen und auch noch relativ nah an der Wohnbebauung, das birgt natürlich eben Konfliktpotenzial, und dass da Unmut aus der Bevölkerung kommt und sich Menschen dann natürlich auch von solchen Anlagen und zum Windpark eben bedrängt fühlt, liegt auf der Hand, das ist klar und verständlich.
Was sind denn so die Hauptargumente dagegen?
Na gut, die Hauptargumente sind zum einen natürlich das Landschaftsbild, das natürlich mit so großen Anlagen gestört wird. Klar, diese Anlagen kann man nicht verstecken mit dieser Gesamthöhe. Dass es auch im Waldgebiet ist, macht es natürlich umso schwieriger, weil früher war ja der Wald tabu, wenn man irgendwelche Planungen hat. Wir wollten früher mal, als es Familienferiendorf hier nach Langenburg war, eine Mountainbike-Strecke im Wald machen. Das ist dran gescheitert, weil hier der Eingriff in die Waldstruktur zu groß war mit einer Mountainbike-Strecke. Jetzt kann man Anlagen in den Wald stellen. Jetzt ist der Wald nicht mehr tabu, ist der Wald freigegeben. Das birgt natürlich erheblich Konfliktpotenzial. Und dann sind es auch natürlich die Abstände zu den Siedlungsflächen. Wir sind zwar über die Abstände, die das Land vorgibt, gegangen, haben die Abstände vergrößert zu Siedlungsflächen, aber es ist natürlich angesichts der hohen Anlagen für die Bevölkerung natürlich noch zu nah, wenn man dort in unmittelbarer Nähe wohnt. Schallemissionen, Infraschall ist ja halt immer ein Stichwort, das dann auch kommt hier aus der Bürgerschaft. Das sind so die Punkte, die ich jetzt sehe.
Jetzt gehört der Wald ja zu großen Teilen, ist er ja privat und gehört dem Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg. Wie kam denn überhaupt, haben Sie da einen Einblick, dieser Deal zustande mit der EnBW?
Soweit ich informiert bin, gab es mehrere Interessenten, die sich dafür interessiert hatten, für diese Fläche, die jetzt nicht insgesamt nur dem Fürst zu Hohenlohe-Langenburg gehört, sondern auch noch mehrere Grundstückseigentümer drin sind, aber überwiegend jetzt dem Fürst gehört. Es gab eben mehrere Interessenten, und nach Gesprächen und mit dem Fürst und den Interessenten kam letztendlich die EnBW dabei heraus.
Gab es auch Ideen von Seiten der Gemeinde oder Ansätze für eine Genossenschaft vielleicht, die dann selber einen Windpark in der Gemeinde Langenburg errichten will?
Das hat man ganz am Anfang mal besprochen. Da ging es auch zusammen mit CEAC, war hier eine Veranstaltung, eine Gemeinderatssitzung, auch eine Klausurtagung, ob wir in diese Richtung gehen wollen, dass die Stadt Langenburg selber mit eine Genossenschaft betreibt. Dieser Gedanke ist auch wieder verworfen worden. Es gehört nicht zu unseren Aufgaben. Unsere Aufgabe ist es eben, Flächen auszuweisen oder eine Konzentrationsfläche für das Gemeindegebiet. Wir wollten das steuern. Deswegen haben wir auch die Planung aufgegriffen. Und jetzt im jetzigen Zeitpunkt ist eben diese Fläche im Brüchlinger Wald herausgekommen. Ob die Fläche in dieser Größe so bleibt, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wir mitten im Verfahren sind.
Es ist ja von der Planung her momentan noch eigentlich die größte Windparkanlage, wenn ich es richtig sehe, in Baden-Württemberg mit 20 Windrädern etwa.
18 Windkraftanlagen sind jetzt derzeit möglich in dieser Fläche.
Und da haben ja die Gegner jetzt auch schwere Geschütze eigentlich schon aufgefahren. Zum Beispiel hat der Heimatvogelschutz einen gewissen Walter Müller beauftragt, der in ganz Baden-Württemberg unterwegs ist für die Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischer Gegenwindbürgerinitiativen. Wie kommt man sich da als kleine Gemeinde in Hohenlohe vor?
Ja, den Herrn Müller habe ich ja kennengelernt. Er war ja hier bei einer Bürgerversammlung. Und er hat gewisse Ansichten, er will Windkraftanlagen verhindern, natürlich auch in Waldflächen, einerseits verständlich, andererseits führt er natürlich auch wieder Geschütze auf, die nicht angemessen sind und teilweise auch falsch sind.
Jetzt ging es aber auch über diese Bürgerversammlung hinaus, der Unmut, oder?
Der Unmut ging über die Bürgerversammlung hinaus, ist klar. Obwohl zusammen mit dem Heimatvogelschutzverein auch den besorgten Bürgern das Programm für die Bürgerversammlung aufgestellt worden ist, kam hinterher der Vorwurf, es wäre eine Informationsveranstaltung, eine Werbeveranstaltung der ENBW gewesen. Obwohl ich das nicht so, man wollte umfassend informieren, also nur die Planungen, die die Stadt Langenburg oder die Verwaltungsgemeinschaft Gerabronn und Langenburg zusammen im Flächennutzungsplan betreiben, sondern auch eben das, was dann geplant wird von der ENBW, welche Anlagen gestellt werden, wie groß die sind und alles, was mit zusammenhängt und das dann hinterher kritisch als Werbeveranstaltung dann betitelt wurde. Ja, das fand ich jetzt nicht in Ordnung, weil, wie gesagt, man hat das Programm ja gemeinsam ausgearbeitet und auch die Redner, wer kommt, wer vertreten sein soll, ist ja gemeinsam ausgearbeitet worden. Wir wollten eigentlich umfassend informieren, nicht nur die Planung der Stadt, sondern auch die weiteren Planungen, die dann der Investor, die ENBW, dann hat.
Wenn die ENBW käme, würde es denn der Gemeinde finanziell zum Beispiel etwas bringen?
Da bin ich mir ganz sicher. Sicherlich, es wird immer wieder von Gewerbesteuer gesprochen. Direkte Einnahmen jetzt aus Verpachtung und so weiter haben wir keine, weil wir zwar ein Grundstück im Brüchlinger Wald haben, aber das wohl ungeeignet ist. Insofern keine Pachteinnahmen, eventuell vielleicht einmal Gewerbesteuer, aber das war nicht Grundlage für unsere bisherigen Entscheidungen.
Wie wird es denn jetzt in der Zukunft weitergehen?
Also zum einen führen wir Dialoge mit den besorgten Bürgern. Das ist das eine, dass man dann nochmal miteinander spricht über alles, vielleicht auch nochmal versucht, das eine oder andere nochmal klarzustellen, das jetzt noch nicht ganz ausdiskutiert war. Also die Information nochmal und der Austausch, das ist das eine. Das andere wird sein, dass wir jetzt, denke ich, im Februar, spätestens März, unseren Flächennutzungsplan auslegen, der dann 4 Wochen öffentlich auslegt zur Einsichtnahme auf den Rathäusern in Gerabronn und Langenburg, dann die Bürgerinnen, Bürger, Behörden, alle Betroffene letztendlich eine Stellungnahme abgeben können, Anregungen vorbringen können. Und diese Anregung, über diese Anregung und Stellungnahmen muss dann der Gemeinderat eben dann entscheiden. Und da wird sich dann eben dann weiter herausstellen, in welche Richtung das es geht. Bleibt die Größe mit 511 Hektar, wie man es derzeit in der Planung hat, oder wird sich die Fläche aufgrund eben weitere Argumente, die natürlich rechtlich haltbar sein müssen, dann weiter verkleinern, so dass am Ende vielleicht keine 18 Anlagen mehr gebaut werden können, sondern vielleicht 8 oder 7, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Bis wann rechnen Sie mit einer Entscheidung?
Also wenn jetzt die Stellungnahmen eingehen, nach der Planauslage dauert es eine gewisse Zeit, bis diese Stellungnahmen natürlich auch geprüft sind, bis der Gemeinderat darüber entschieden hat. Und je nachdem, wie dann die Fläche sich nochmal ändert, kann es ja dazu führen, dass der Plan dann nochmal ausgelegt werden muss. Das heißt, dann muss der Plan nochmal 4 Wochen auslegen, dann kann man nochmal Stellungnahmen abgeben. Wäre es aufgrund der Stellungnahme nach der nächsten Auslegung das so, dass die Fläche im Wesentlichen so bleibt, könnten wir dann irgendwann auch den Satzungsbeschluss fassen und dann wären wir irgendwann so im Sommer fertig. Falls eine wesentliche Änderung der Fläche nochmal kommt, dann denke ich mal vielleicht Ende des Jahres.
Und wann schätzen Sie, wird dann mit dem Bau von Windkraftanlagen begonnen werden?
Also momentan führt ja die ENBW noch Windmessungen durch. Das ging ja im Oktober los und es soll ein Jahr lang der Wind gemessen werden, also jetzt bis Oktober 2014. Das muss ja dann auch ausgewertet werden. Das ist eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Weht genügend Wind für die ENBW? Also so lange muss man zumindest mal abwarten. Vorher wird sich nichts tun, was den Bau betrifft. Das andere ist dann auch noch, was passiert jetzt mit dem EEG-Gesetz. Wird da eine große Änderung kommen oder bleibt es im Wesentlichen, wie es bisher ist? Das ist ja auch nicht ganz sicher, was da passiert von der großen Politik. Und da muss natürlich auch das emissionsschutzrechtliche Verfahren noch durchlaufen werden. Das heißt, die ENBW muss die Anträge stellen. Und auch diese emissionsschutzrechtlichen Verfahren dauern eine gewisse Zeit. Also ich gehe nicht davon aus, dass das vor Mitte, Ende nächsten Jahres 2015 hier mit dem Bau begonnen werden kann. We'll be right back.
war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ute Bartels, Ralf Snurawa, Miro Ruf und Jasmin Nöbel.